Podcast.
Ja, herzlichen Dank, Frau Heiler, nicht nur für die Einleitung, auch für die Einladung. Ist ja vielleicht irgendwie ein komisches Thema, ist auch nicht so richtig umfassend von dem, was ich dann erzählen würde. Aber Sie sind herzlich gerne eingeladen. Wir sind so ein intimer Kreis, dass Sie jederzeit unterbrechen, wenn es Ihnen zu langweilig wird oder wenn ich irgendwas Unklares hier sage. Wir haben alle Zeit der Welt und ich kann auch kürzen. Warum hat dieser kleine Vortrag so einen komischen Titel? Da kann man natürlich einiges an Wortspielen machen. Das ist ja auch ein Hund, aber ein Hund. Wie ich gelernt habe, als Schwabe konnte man im Ruhrgebiet früher auf den Hund kommen und das war nicht eine besonders positive Entwicklung, denn dann war man nicht mehr kräftig genug, um den Hammer zu schwingen, um Kohle oder Erz abzubauen, sondern musste diesen Karren schieben. Aber dieser Ausdruck auf den Hund kommen kann auch durchaus was Positives haben. Und wenn ich schon negativ anfange, dann sieht man ja hier, dass es dieser Bauer zwar nicht geschafft hat, ein Automobil zu steuern, aber er muss immerhin seinen Wagen nicht mehr selber ziehen, sondern er hat ein Hundegespann davor, sodass also dieser Ausdruck auf den Hund kommen durchaus was Ambivalentes hat. Und ein kleines bisschen so verstehe ich auch unsere Beschäftigung mit dem Hund als Tiermodell, beziehungsweise überhaupt Tiere als Modell für den Menschen. Das heißt, wir werden nicht auf den Hund beschränkt bleiben, sondern wir fangen mit natürlichen Tiermodellen an, solche, die die Natur selber hervorgebracht hat oder solche, die durch Züchtung in Menschenhand aus natürlichen Tieren entstanden sind. Und dann möchte ich nur ein Krankheitsbild aus der Neurogenetik mit Ihnen besprechen. Das ist die häufigste erbliche Form von einer Retina-Erkrankung. Im Menschen heißt die Retinitis pigmentosa. Keine Entzündung im eigentlichen Sinn, sondern eine degenerative Erkrankung, die letztendlich zur Blindheit führt. Und dann vielleicht noch einen kritischen Ausblick, was nicht nur in der Hundegenetik oder Genetik mit Hunden passiert, sondern was in der Humangenetik, Genetik allgemein passiert. Ja, wenn wir uns hier so angucken, dann können wir klipp und klar sagen, das ist ein Mann, das ist eine Frau, noch eine Frau, noch eine Frau, noch eine Frau und so weiter. Es gibt aber auch Situationen, wo die Situation nicht so schwarz-weiß zu malen ist. Ja? Sogenannte Intersex, zwischengeschlechtliche Menschen gibt es und natürlich auch Tiere. Ich habe dieses Böckchen beobachtet in der freien Natur. Damit merken Sie schon, welcher grünen Fakultät ich auch angehöre. Und als das Böckchen sich rumgedreht hat, sah es von hinten aus wie ein weibliches Reh. Weibliche Rehe haben halt solche Schürzen und haben bestimmte Formen des Spiegels, aber es war an einem Stück. Und da mich da der Wissenschaftstrieb gepackt hat, selbst in der ruhigen Situation auf einem Hochsitz, habe ich dieses Stück Rehwild dann erlegt und weiter untersucht. Es war also tatsächlich ein Böckchen, also ein männliches Stück, zumindest daraus zu urteilen, dass es männliche Keimdrüsen hatte, Hoden. Diese Hoden waren aber nicht äußerlich zu sehen, sondern die waren sozusagen in der Bauchwand versteckt. Und hier ist das Stück dann im Labor. Das hier, wie gesagt, sieht aus, als ob es weiblich wäre. Das der Spiegel auch. Aber es ist alles an einem Stück und es hat ein Gehirn, was die weiblichen Rehe ja nicht haben oder normalerweise nicht haben. Und hier sind nochmal die Bauchhoden zu sehen. Und warum hat das so einen Pinsel bzw. so eine Schürze? Das ist der Ausgang des der Harnröhre. Also irgendwo liegt dieses Tier zwischen männlich und weiblich. Und wir sind gerade dabei, das auf genetischer Ebene aufzuschlüsseln. Dazu haben wir das gesamte Erbgut des Rehs sequenziert, in Kooperation mit Kölner und australischen Kollegen, die uns bei der Computerisierung geholfen haben. Und jetzt suchen wir die einzelnen Gene ab in der Geschlechtsbestimmungskaskade, um zu entscheiden, wo ist der Fehler. Warum ist es nicht ganz in männliche Richtung gegangen, sondern ist irgendwo als Intersex dazwischen gewesen, geblieben. So sieht der normale Rehbock aus und so sieht das Schmalreh oder die Ricke aus, also das weibliche. Und Sie kennen durchaus aus der Leinpresse auch Fälle, gerade im Spitzensport, wo eben äußerlich fraulich oder zumindest nicht klar männlich erscheinende Individuen zu Höchstleistung befähigt sind. Und dann kommt raus, da ist irgendwas vielleicht mit den Geschlechtschromosomen nicht in Ordnung oder mit dem Haushalt der Geschlechtshormone. So Castor Semenya ist ein so hochgepuschter Fall, von der Sie ziemlich viel in der Bildzeitung lesen können. Das ist natürlich für das Individuum extrem schlimm. Wenn Sie sich vorstellen, sie ist als Mädchen aufgewachsen, sie hat Höchstleistungen in ihrer Klasse, in ihrer Geschlechtsklasse vollbracht und jetzt kommt irgendjemand daher und veröffentlicht über dieses Individuum Fragezeichen, ob es nun überhaupt eine Frau ist oder nicht. Aber in die ethische Problematik, Geschlechtsidentifikationsproblematik kann ich jetzt nicht einsteigen, denn sonst kommt man nicht mehr auf den Hund. Ich will nur sagen, wir Humangenetiker beschäftigen uns ganz intensiv mit diesen ethischen Fragen, weil jeder, der als Fragender zu uns kommt, das sind ja nicht immer Patienten, das sind Leute, die eine Frage zur Genetik haben, der hat natürlich auch irgendwo ein ethisches Problem bzw. Entscheidungsproblem, in welche Richtung gehe ich nun mit meiner diagnostischen Anfrage bzw. wie sehe ich mich selber, was habe ich für eine Schuld, gibt ja auch manchmal solche Fragen. Und das ist eigentlich die Aufgabe des humangenetischen Beraters, da unterstützend zur Seite zu stehen. Ja, Geschlechtsfragen gab es schon immer. Abend. Und das ist also nichts ganz Neues. Jetzt aber zum Hund. Der Hund ist ja nicht nur des Menschen bester Freund, aber wir farben Sie nicht so toll, Frau Heiler. Bitte? Oder sehe ich es nicht richtig?
Nein, alles gut.
Sind etwas sehr grell.
Ja,
ist so.
Aber Sie haben es in der letzten Mal nicht gesehen, von daher.
Deswegen darf ich mich nicht beklagen. Okay. Okay, also der Hund, das ist die Tierart mit der größten Variabilität in der Morphologie. Es gibt kein anderes Tier, was so vielgestaltig ist von seinem Körperbau her. Nehmen Sie nur mal den kleinen Yorkshire und vergleichen den mit der Dogge. Die sind nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch kreuzbar. Und das ist die Definition dafür, dass man zu einer biologischen Art gehört, zu einer guten Art. Diese verschiedenen Varietäten beim Hund sind natürlich nicht in der Natur entstanden, Da gibt es den Grauen Wolf, der verschiedene Territorien sehr erfolgreich bevölkert hat und jetzt wieder neu bevölkert. Und da gibt es einige Unterarten, verschiedene Regionen. Aber diese morphologische Vielfalt, die ist nur durch den Menschen erzeugt. Ja, der Mensch hat ganz gezielt gesagt, ich brauche einen Hund, der mich zieht, ich brauche einen Hund, der jagt, ich brauche ein Schoßhündchen für meine Oma und. Und dann wurde durch Zuchtwahl, ganz gezielte Zuchtwahl, eben diese Rassezucht eröffnet. Und so gibt es heute international anerkannt über 400 verschiedene Rassen von Hunden. Also eine Variabilität, die eigentlich innerhalb einer Art, einer biologischen Art, unvorstellbar ist. Menschenhand. Und so kann man sich natürlich auch das Gehirn des Hundes anschauen. Das ist ja jetzt eher die engere Thematik hier. Das haben wir zusammen oder hauptsächlich durch eine neuroanatomische Kollegin gemacht, Elisabeth Petrasch-Parwes. Wir haben natürlich einen Jagdhund angeschaut, Deutsch Strata und diesen kleinen Yorkshire Terrier und sehen, dass, wie zu erwarten, eigentlich grob anatomisch, morphologisch an den Hundegehirn gar nicht so viel Unterschied ist. Was uns ein bisschen mehr gereizt hat am Hundegehirn, ist das mit Menschen zu vergleichen. Warum? Der Hund ist dasjenige Tier, was uns am besten versteht, mit dem wir die engste Beziehung haben. Früher dachte man, dass die Primaten, also die höheren Herrentiere wie Schimpanse, Gorilla, Bonobo und so weiter, eigentlich mit uns am besten kommunizieren können müssten. Und da wir halt in der Entwicklungsgeschichte, in der Evolution erst vor wenigen Millionen Jahren auseinandergegangen sind, aus einer gemeinsamen Vorläuferlinie, aber dem ist nicht so. Der Hund ist dasjenige Tier, das mit uns am besten kommunizieren kann. Zwar nicht der Wolf, der es ursprünglich schon gemacht hat, sondern der Hund hat gelernt, sich nach seinem Frauchen, nach seinem Märchen umzudrehen, macht kein Wolf. Also auch eine Entwicklung aus der Zucht heraus. Und deswegen haben wir uns erstmal grob morphologisch das Hundegehirn angeschaut. Die grobe Einteilung des Gehirns ist natürlich für Hund und Mensch absolut identisch. Der Mensch hat ein bisschen mehr Großhirnrinde. Darauf bilden wir uns ja so viel ein, dass wir so viel höher organisiert sind. Dem Hund reicht die kleinere Großhirnhinde, aber die anderen Bestandteile des Gehirns sind sehr, sehr ähnlich. Und insbesondere, dass ja auch so eine enge emotionale Beziehung zwischen Mensch und Hund geht, hat sich die Elisabeth auf den vorderen Gyrus cinguli, diese Region hier, konzentriert, weil da komplexe Emotionen verortet werden in dieser Hirnregion und die Aufmerksamkeit oder höhere kognitive Fähigkeiten wie Empathie verortet werden. Und in diesem vorderen Gyrus cinguli beim Menschen gibt es nun eine ganz besondere Sorte von Zellen. Das sind so spindelförmige Neurone. Als erster wurden sie schon vor 100 Jahren von Economo beschrieben und von denen wurde lange Zeit gedacht und auch wissenschaftlich behauptet, die gibt es eigentlich nur beim Mensch, beim Schimpanse und dann hat man mal beim Delfin und beim Wal nachgeguckt und hat sie dort auch gefunden, aber eben nicht bei der Katze und nicht bei vielen anderen Wirbeltieren. Und deswegen dachte man, naja, diese von Economoneurone, die sind was spezifisch für höhere Kognition, also für Leistungen des Gehirns verantwortlich und deswegen sind die nur in einer begrenzten Anzahl von Tieren, die eng mit uns verwandt ist, vorhanden. Und die Elisabeth hat dann auch im Hund nachgeschaut und findet genau dieselben Zellen in genau derselben Region, Kernregion im vorderen Gyrus cinguli, auch beim Hund. Okay, das ist nun nur mal eine morphologische Entsprechung, aber sie könnte schon dazu führen, auch die Funktion dieser Zellen dann weiter aufzudröseln. So, wenn wir uns schon mit dem Hund so intensiv beschäftigen, dann müssen wir uns auch ein klein bisschen mit der Hundezucht beschäftigen. Das hier ist eine ganz besondere Rasse von Hunden, die sogenannten Weimaraner. Die wurden am Hof von Karl August in Weimar gezüchtet und vornehme Höfe brauchten nicht nur vornehme Hunde, sondern Karl August wollte den vornehmen grauen Jagdhund und deswegen sind die Weimaraner grau, einheitlich grau. Was jetzt leider durch die Überblendung nicht so gut rauskommt, ist, dass der kleine Gens hinten gar nicht so grau ist wie die anderen, sondern der hat so eine weiße Blässe und ist insgesamt viel heller als seine Brüderchen und Schwesterchen. Der sieht aus, wer sich bei Hunden auskennt, ähnlich wie ein Pointer. Also ein anderer Jagdhund, der ganz spezifisch drauf getrimmt wird, das Federwild dem Jäger anzuzeigen. Und der Besitzer, erstmal die Umgebung des Besitzers hat gesagt, da war halt bei der Zeugung von diesem Wurf auch ein Pointer beteiligt. Jetzt kommt der genetische Fingerabdruck zum Einsatz. Der sagt, da war kein Pointer beteiligt, sondern die Hündin war, diese Hündin, nur mit einem Rüden verpaart worden und es waren Weimaraner. Und trotzdem entsteht jetzt so ein pointerartiger Welpe, aber er ist ein Vollgeschwisterchen von den anderen Wurfgeschwistern. Dazu ist zum Beispiel der genetische Fingerabdruck gut. Ja. Und wenn man dann Humangenetiker ist, dann kann man vielleicht auch drüber nachdenken, ob so ein Erscheinungsbild auch woanders vorkommt. Und es gibt eine seltene erbliche Erkrankung bei Menschen, die heißt Pibaldismus, abgeleitet von Geschecktheit beim Pferd. Und die gibt es auch bei der Maus. Und bei den beiden Organismen, Arten, weiß man, dass es eine Mutation in einem ganz bestimmten Gen ist. Die Mutationen in dem Gen können auch zu einer Tumorbildung führen, sei es im Magen-Darm-Trakt oder in den Keimzellen bzw. in der Brustdrüse. Und wir haben dann bei der Asta, also bei diesem pointerartig aussehenden Weimaraner, auch tatsächlich eine Mutation, Wanda Gerding war das, gefunden. Da ist nämlich so eine 3-Basen-Einheit rausgeschossen aus dem Gen und das führt dazu, dass ein ganz anderes Protein, dieses sogenannten KIT-Proteins, gemacht wird. Und das ist eine dominant sich auswirkende Mutation. Das heißt, eine Mutation reicht aus in dem Genpaar und es führt dann zu dieser eigentümlichen pointerartigen Färbung. Die Mutter hat es nicht, der Vater hat es nicht, die Mutter hat es nicht, die Geschwister haben es nicht. Das ist dann der Beweis dafür, dass also das ursächlich ist für diese Geschecktheit dieses kleinen Welpen. Okay, wenn wir nun das Gen uns ansehen aus genetischer Sicht, so hat es verschiedene Abschnitte, 21 verschiedene Abschnitte und kodiert für ein größeres Protein mit vielen verschiedenen Funktionsuntereinheiten, sogenannten Domänen. Und die Mutationen, die in der Maus, im Menschen und so weiter bisher bekannt sind, sind die hier unten. Und die Mutation, die die Wanda entdeckt hat, die ist nun in einer anderen Domäne. Und Mutationen in diesem Anteil des Gens bzw. des Proteins führen Gott sei Dank nicht zu den Tumoren, wie die anderen Mutationen hier. Also brauchen wir keine genetische Beratung von dem neuen Besitzer von diesem Welpen machen, sondern er hat einfach nur diese gescheckte Fellfärbung und kein besonders erhöhtes Risiko für andere Tumoren. Ja, wir sind also immer noch bei der Einleitung. Ich hoffe, dass wir langsam mal ein bisschen schneller vorankommen, aber ich glaube, wir müssen noch ein paar andere Dinge uns anschauen. Ich habe anfangs von diesem Böckchen und Intersex-Reh gesprochen. Normalerweise hat ein männliches Individuum ja so ein kleines Chromosömchen, das Y-Chromosom. Da sind wir Männer immer so besonders stolz drauf. Aber als Genetiker muss ich Ihnen sagen, das ist ein Dummy. Da steht nicht viel mehr drauf an Informationen, als aus dieser Keimzellanlage wird ein Testis. Hier haben Sie im Gegensatz dazu das X-Chromosom, das ist sehr, sehr viel größer, hat 1200 wichtige Gene. Die Frauen haben immer eine Sicherheitskopie des X-Chromosoms und sind deswegen geschützt vor vielen X-chromosomal rezessiv vererbten Erkrankungen, weil sie immer eine Sicherheitskopie haben. Wir Männer haben eben nur ein X-Chromosom und deswegen muss ich mich jetzt hier auch als oder kann ich mich als Patient outen für eine X-chromosomal rezessiv vererbte Anlagestörung, Farbenblindheit bzw. Farbsehschwäche. Das ist ja die häufigste X-chromosomal vererbte Veranlagung. 8% der Männer im Ruhrgebiet sind davon betroffen. Man kann damit leben, außer dass man halt, solange es der Kunstlehrer nicht weiß, da zwischen einer 3 und einer 4 rumkrapst. Der hat es entdeckt und bei der Musterung wird es dann letztendlich dingfest gemacht. So viel zu den Geschlechtschromosomen. Andererseits, neben den Kernchromosomen haben wir zusätzliches genetisches Material in unseren Kraftwerken der Zellen, den Mitochondrien. Das sind kleine Ringe. Hier sind 6 Milliarden Bausteine, Erbbausteine drin. Und ein solcher Ring hat gerade mal 16.000 Bausteine. Also kleine Ringe. Aber interessant bei dieser Vererbung ist, dass diese Ringe immer nur von der Mutter vererbt werden. Das heißt, die Mutter gibt mit ihrer Eizelle dem zukünftigen Kind ihre mitochondrialen Gene mit und der Vater gibt die Hälfte der Nicht-Geschlechtschromosomen und entweder ein X oder ein Y. Wenn ein Y gibt, wird es ein Männchen. Wenn ein X gibt, wird es ein Weibchen. Mit der genetischen Information des Y-Chromosoms und der Mitochondrien kann man nun natürlich auch historische Stammbäume von Menschen angucken. Man kann damit sagen, Eva kam aus Afrika, indem man diese Chromosomen untersucht. Und Adam kam aus Afrika, indem man diese Chromosomen untersucht. Das lässt sich heute genetisch alles einwandfrei belegen. Der Y-Chromosomen werden ja immer nur über die Männer vererbt. Wenn eine Frau dazwischen ist in der direkten Linie, dann ist die Y-chromosomale Information verloren. Im Gegensatz dazu, die mitochondriale DNA, das Erbgut der Kraftwerke der Zellen, wird immer nur über die Mutter vererbt. Ja. Und so kann man eben zurückverfolgen, bis bei Menschen, bis Adam und Eva und bei den Hunden bis zurück zur ersten Generation. Und da kann man sehen, wenn man also in die Stammbücher der Hundezucht reingeht, dann ist der Lump der Urvater von allen diesen Hunden. Ich habe hier unten nur ein paar aufgezeichnet. Aber Gero und Fiete und Vico und Chester haben nicht dasselbe Y-Chromosom geerbt. Kann man sagen, wie kann man das erklären? Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die gesamte Stammbauminformation in diesen Stammbüchern gar nicht stimmt. Und es muss nicht irgendwann vor 50 oder 100 Jahren gewesen sein. Hier sehen Sie, 2-3 Generationen zurück kam es zu Verwechslungen. Also vorher war es durchaus sinnvoll, erstmal zu sagen, ja, mal gucken, ob da nicht ein Pointer dazwischen war, der die Asta gezeugt hat. Denn das ist ganz normal und ganz menschlich. Normalerweise haben Sie vorher gesagt, die Mutter ist ja meistens ziemlich sicher. Das lässt sich für den Hundebereich nicht unbedingt bestätigen, denn auch hier gibt es Verwechslungen. Sie sehen hier, stimmt alles. Balu und Golu haben dasselbe mitochondriale Muster, aber in dem Stammbaum ist also auch irgendwie eine Verwechslung aufgetreten oder war mal eine andere Hündin dazwischen gewesen. So viel nur, die Stammbäume letztlich aufzuklären, beziehungsweise was man tatsächlich an historischer Information da verwerten kann. So, jetzt kommen wir aber zum Krankheitsbild der Retinitis pigmentosa. Wie gesagt, häufigste vererbbare Erkrankung der Augen, die letztendlich zur Blindheit führt. Das Sehvermögen ist natürlich durch die Netzhaut, durch die Retina vermittelt. Und so sieht eine normale Schichtung der Netzhaut aus. Und mit dieser Schichtung der Netzhaut, der Retina, sieht man, wenn man farbenblind ist, so ein Stadtbild. Da sind ganz verschiedene Zellschichten, die alle notwendig sind. Der Retinitis pigmentosa Patient oder der Hund, der das entsprechende Krankheitsbild hat, nämlich die progressive Retina-Atrophie, PRA abgekürzt, der sieht in der Peripherie nur noch sehr schemenhaft, dass das eine Straßenszene ist. Er sieht das zentrale Sehen, ist aber zumindest im Verlauf der Erkrankung lange Zeit noch gut erhalten. Und wie sieht nun die Netzhaut, die Retina aus? Sie sehen, die ist zusammengeschrumpft. Hier ist das Pigmentepithel und hier ist noch ein bisschen Zelldetritus, also Überreste von untergegangenen Zellen. Und mit so einer Retina kann man natürlich nichts mehr sehen. Ganz ähnlich Mensch und Hund. Retinitis pigmentosa und progressive Retina-Atrophie. Und da gab es vor 8 Jahren eine Rasse, die ganz besonders intensiv unter diesem Krankheitsbild der PRA gelitten hat. Das sind die Scappandous. Ursprünglich mal Hütehunde von unseren holländischen Nachbarn, sehr erfolgreich gezüchtet. Eine kleine Rasse, wenige tausend Tiere auf der ganzen Erde. Und die litten unter autosomal rezessiv vererbter Retinitis pigmentosa bzw. PRA. Autosomal rezessiv heißt, dass der Defekt, das defekte Erbmerkmal von beiden Eltern ererbt werden muss, damit man krank wird. Oder so mal rezessiver Erbgang bedeutet, wenn beide Eltern zwar gesund, aber Mutationsträger sind, dass man ein 25-prozentiges Risiko hat, diese Krankheit zu bekommen. Die Hälfte der Nachkommen statistisch gesehen hat zwar eine defekte, mutierte Genkopie, wird aber nie krank, und ein Viertel von den Nachkommen sind genetisch gesund und sind natürlich auch körperlich gesund. Also, wenn zwei gesunde Hunde, die Mutationsträger sind, miteinander verpaart werden, dann gibt es 25% der Nachkommen. Und Hunde haben ja zwischen 3 bis 12 Nachkommen, werden erkranken irgendwann im Laufe des Lebens an Retinitis pigmentosa. Und diese Rasse litt, beziehungsweise die Züchter natürlich auch ganz extrem unter diesem vererbten Krankheitsbild. Wir haben deswegen in 2004 im März angefangen, das gesamte Genom mit bestimmten genetischen Markern zu untersuchen und wussten bereits nach 1/4 Jahren in 2005, auf welchem Erbträger, auf welchem Chromosom der Defekt sitzen muss. Das war im Rahmen einer Doktorarbeit, eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit, dauert 3 Jahre. Die Tanja, damals hieß sie Schramayer, die das gemacht hat, war unheimlich glücklich, denn sie hatte jetzt beinahe noch 2 Jahre Zeit, um den Gendefekt auch wirklich einzukreisen, um das Gen auch tatsächlich dingfest zu machen. Aber das erste Gen war natürlich schon nach einem Monat charakterisiert und da war die Mutation nicht drin. Das zweite Gen nach langem Selektionieren wurde dann ein Jahr später ausgeschlossen und wir fanden erst im 11. Gen in dieser Kandidatenregion, wo die Mutation sitzen musste, dann tatsächlich den Defekt. Und damit war natürlich Tanja schon ein Jahr hinter dem Endziel ihrer Doktorarbeit gewesen und so war es eben Conny zusammen mit ihrer Betreuerin Gabi Dekomin, die dann letztendlich das Gen entdeckt haben. Das heißt, wenn Sie heute lesen, genetische Analysen sind einfach und simpel und schnell, dann stimmt das vielleicht im Einzelfall mal, aber die Wahrheit in solchen Analysen ist, es ist unheimlich viel Arbeit und nicht nur eine Doktorarbeit, sondern auch noch eine Diplomarbeit hintendran haben letztendlich zu der Definition des Erbfehlers bei diesen Scarpendus geführt. Um wirklich sicher zu sein, dass das Gen bzw. das veränderte Gen verantwortlich ist für den Defekt, sucht man natürlich nach anderen Hunden, die auch diese Krankheit haben. Und hier dieser Mischling, der aus einer Mutter-Sohn-Zeugung hervorgegangen ist, hatte auch Mutationen in ein und demselben Gen, sodass faktisch der Beweis erbracht worden ist, dass das das verantwortliche Gen ist. Ja, wir haben also schon schnell einen indirekten Gentest angeboten in 2006 und bei der Zeit, wo wir die Mutationen hatten, dann einen direkten Gentest für die Rasse und nach 2 Jahren sofort gab es keine erkrankten Hunde mehr. Das heißt, aufgrund der Möglichkeit, die wir den Züchtern gegeben hatten, gegen diesen Gendefekt zu züchten, also betroffene Hunde von der Zucht auszuschließen, haben wir uns unseres eigenen Tiermodells beraubt. Direkter Gentest heißt, wenn Sie den Finger in die Wunde legen, Sie schauen die Mutation direkt an. Und indirekter Gentest bedeutet, man schaut auf demselben Chromosom nach gekoppelten Merkmalen. Also selber Erbträger, aber nicht direkt in die, solange man die Mutation nicht kennt, ja, solange man die Mutation nicht kennt, guckt man daneben und weiß, der sitzt auf einem und demselben Chromosom, wird zusammen vererbt. Das ist indirekte Gendiagnostik. Okay, wir hatten also unser Tiermodell ausgerottet, zumindest die kranken Tiere. Und deswegen mussten wir ein künstliches Tiermodell machen. Das macht man natürlich nicht mit dem Hund. Bringt ja keiner übers Herz, einen kranken Hund zu züchten. Deswegen haben wir es mit der Maus gemacht, eine transgene Maus gemacht. Ein Gen mit der Mutation von den Scarpendus eingeschleust in die Mäuse. Und wir haben dann letztendlich tatsächlich Mäuse erhalten, die so nach einiger Zeit denselben Krankheitsdefekt aufgewiesen haben. Auf die Einzelheiten gehe ich jetzt nicht ein. Wir haben nachgewiesen, dass das Gen, welches mutiert, also welches verändert ist, dieses komische CCDC66-Gen, das ist halt ein systematischer Name. Das Gen war vorher völlig unbekannt, das Protein ist unbekannt. Das haben wir dann, charakterisiert, wie stark wird dieses Gen angeschaltet, abgeschaltet. Wir haben nachgeschaut, wie sehen die Proteine davon aus und auch nachgewiesen, dass es tatsächlich in dem Teil der Netzhaut der Retina exprimiert ist, welches für die Lichtrezeptoren verantwortlich sind. Und dann kann man natürlich wunderschöne morphologische Studien machen und über die Entwicklung beim 8 Tage alten Mäuschen, 12 Tage alten, dann werden die Augen geöffnet, 15 und 19 Tage alten. Und da kann man dann verfolgen, wie stark die Retina dann bereits geschädigt ist. Und innerhalb von einem Monat ist die kleine Maus praktisch blind. Der Maus macht das gar nichts, um jetzt nochmal auf die ethische Dimension zurückzukommen. Denn die lebt in einer Riech- und Tastwelt. Ja, wir werden später nochmal kurz draufkommen. Die braucht also nicht unbedingt ihr Auge. Nicht, dass sie denken, wir sind hier Tierquäler und ärgern die Mäuse. Ja, noch ein weiteres Tiermodell, selbe Krankheitsbild. Die Rasse kennen auch nur die Spezialisten, die ganz, ganz kleine Rasse aus Irland, Glen of Imal Terrier, ursprünglich mal Hunde, die auf Bauernhöfen gehalten wurden, um Ratten und Marder und sowas niederzuhalten, also ursprünglich reine Jagdhunde. Heute sind es Begleithunde, also haben keine Funktion mehr. Ist aber ein heiß geliebter Hund in England, Irland und teilweise auch in Mittel- und Südeuropa. Und diese Rasse, die haben völlig mit dem Züchten aufgehört, weil sie praktisch nur noch blinde Tiere gezüchtet haben. Und die sind also Tränen in den Augen hier angereist, Engländer und holländische Kollegen, und haben uns gebeten, doch zu suchen, ob wir die Mutation finden. Da haben wir ein bisschen anderes genetisches Verfahren angewandt. Auf die Einzelheiten gehe ich jetzt nicht ein, mit sogenannten DNA-Chips. Und wir haben dann eine bestimmte Region auf diesem Chromosom hier definiert, wo der Defekt liegen müsste. Und Regina Kropacz hat dann in diesem sogenannten ADAM9-Gen auch die Mutation gefunden. Das war alles sehr schön. Diesmal ging es innerhalb einer Doktorarbeit, weil wir ein bisschen mehr Glück hatten. Oder unverschämtes Glück, sollte man eigentlich sagen. Und das hat dann dazu geführt, auch mal beim Menschen zu gucken. Es gibt ja Retinitis pigmentosa Familien, wo also klar ist, dass aufgrund von Verwandtschaftlichkeit der Eltern das Risiko für autosomal rezessiv vererbte Erkrankungen erhöht ist, auch für die Retinitis pigmentosa. Und da haben wir auch beim Menschen in demselben Gen in Retinitis pigmentosa Patienten Mutationen gefunden. Insofern ist hier das Tiermodell natürlich absolut als Erfolg zu werten. Ja, Sie sehen das vielleicht als ein bisschen widersprüchlich an, aber es ist eben so, dieses Stadium der Retinitis pigmentosa, wo der Herr durch diese Lochbrille zwar noch Zeitung lesen kann, das zentrale Sehen ist noch absolut toll, aber in der Peripherie sieht er gar nichts mehr und deswegen muss er im Straßenverkehr eben sich selber kenntlich machen und er kann sich auch nicht normal bewegen, weil er halt in der Peripherie nichts sieht. Teilweise sind die Tiermodelle natürlich etwas unzureichend, aber wenn wir uns selber der Tiermodelle hier berauben und den blinden Hund eben auch erblinden lassen, dann müssen wir weitere Tiermodelle heranziehen, wie wir das mit den Mäusen getan haben. Nun gibt es für die Hunde nicht nur DNA-Tests für erbliche Augenerkrankungen, sondern für unheimlich viele, 300 verschiedene Erkrankungen. Bei Menschen kennen wir 7500 erbliche Erkrankungen, monogen erbliche Erkrankungen. Und für alle die Erkrankungen des Hundes, die wir da molekular definieren können, gibt es auch sozusagen eine menschliche Entsprechung. Aber nochmal zurück zu der gemeinsamen Entwicklungsgeschichte. Es ist sicherlich so, dass es gemeinsame Vorfahren von diesem schimpansenähnlichen Wesen und den Menschen gegeben hat. Und Sie sehen, dass es zunächst zu einer Aufwärtsbewegung des aufrecht gehenden Menschen kam, der als Jäger und Sammler tätig war, der die Agrarkultur vorangetrieben hat und die Industriegesellschaft. Sie sehen aber auch wieder, wie dieser Bogen nach unten geht. Und das ist so ungefähr die Situation, wie wir es heute haben, zumindest an dieser Universität. Der Hund und die Katze hatten auch einen gemeinsamen Vorfahren, die Nyctis. Der graue Wolf ist sicherlich der Stammvater aller unserer Hunde. Da ist also nie ein Dingo oder ein sonstiger Karnivore dazwischen gekommen. Aus dem grauen Wolf hat sich dann der Vorläufer unseres heutigen Hundes entwickelt und er hat sich mit größter Wahrscheinlichkeit selber domestiziert. Haustierwerdung nehmen wir Menschen ja immer für uns in Anspruch. Wir haben den zum Haustier gemacht. Die historische Wahrheit war mit allergrößter Wahrscheinlichkeit anders. Nicht besonders aggressive Wölfinnen haben einen Vorteil drin gesehen, sich dem Menschen anzuschließen, haben dort einfach Nahrung bekommen, haben teilweise als Vorteil für den Menschen davor gewarnt, wenn jemand sich der Behausung genähert hat und. Und was dann letztendlich aus der Zucht rausgekommen ist, ist diese besondere Teckel. Und Sie sehen, dass es da eine ganz parallele Entwicklung gibt, jedenfalls für einige Rassen. Und das sollte man immer, wenn man den Hund als Modell betrachtet, mit im Hinterkopf haben. Die Wolfsverbreitung lässt einige Schlüsse zu, wo denn ursprünglich sich die Wölfinnen mal zum Haustier gemacht haben. Das heißt, das ist jetzt hochwissenschaftlich, aber ganz interessant. Wahrscheinlich fallen die Orte, wo sich der Wolf domestiziert hat, mit den ganz frühen Agrikulturen zusammen, also zum Beispiel Reisanbau in China, beziehungsweise die ersten Agrikulturen hier im Nahen Osten. Da ist wohl in Parallelität mit der Ansiedlung der Menschen es auch zur Domestikation des Wolfes gekommen. Und so kommen natürlich die Verwandtschaften zwischen verschiedenen Hunderassen heutzutage mit genetischen Methoden weiter nachvollziehen. Gibt es ein paar technische Schwierigkeiten, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Warum studieren wir jetzt insbesondere die Eigenschaften, die genetischen Eigenschaften des Hundes in Bezug auf seine körperliche Gestalt? Es gibt ein uraltes Prinzip, was ich noch in meinem Medizinstudium lernen musste, die Konstitutionstypen nach Kretschmer. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal davon gehört hat. Das war jedenfalls in meiner Medizinalassistentenzeit oder vorher im letzten Studienjahr ganz wichtig, vor allem für unseren Psychiater zu wissen, dass der athletische Typ natürlich kaum psychische Erkrankungen hat, wohingegen der Leptosome-Typ einen komplizierten Charakter hat und so weiter. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das ist wissenschaftlich ziemlicher Nonsens. Aber die genetischen Grundlagen von Konstitutionstypen zu erfassen, das geht heutzutage beim Hund. Hunde können eine lange Schnauze haben oder gar keine. Die Hundefreunde oder viele der Hundefreunde nennen das Qualzucht, weil dieser, ja, der Boxer vielleicht nicht, aber der Mops mit seiner extrem kurzen Schnauze extreme Atemprobleme hat, häufig Infektionen erleidet. Und andererseits die Liebhaber von den Möpsen, die freuen sich, wenn der so nett schnarchelt neben ihm. Egal, wo mir es drauf ankommt ist, man kann genetisch Beziehungen herstellen zwischen der langen Schnauze und den Genen. Wenn man einen bestimmten Genbesatz hat, dann hat man halt eine lange Schnauze. Wenn man einen anderen Genbesatz hat, hat man überhaupt keine Schnauze. Und so sind für die Länge der Schnauze 5 Gene nur verantwortlich beim Hund, grosso modo gesprochen. Und ein Gen, dieses BMP3, ist das hauptverantwortliche Gen. Also, worauf ich Sie hinweisen will, ist, es wird in Zukunft beim Tiermodell, aber in fernerer Zukunft auch beim Menschen möglich sein, Konstitutionsmerkmale und deren genetische Veranlagung zu bestimmen. Erstmal geht es nur beim Hund. Was würde uns interessieren bei Menschen, was genetisch veranlagt ist? Lassen wir Intelligenz weg, aber Körpergröße. Körpergröße könnte man ja denken, ist einfach durch ein oder wenige Gene bedingt. Pfeifendeckel. Mehr als 100 verschiedene Gene bilden einen signifikanten Beitrag zur Körpergröße. Ja? Das heißt, die Situation bei Menschen ist beileibe nicht so einfach wie beim Hund. Beim Hund weiß man, dass eine Mutation zu den Dackelbeinen führt. Über Menschen wissen wir nichts. Ja? Also, nicht jetzt sagen, der Äpplin hat da erzählt, es sind nur 5 Gene für die große Schnauze. Das stimmt für den Menschen sicher nicht, nur beim Hund. Ja, aber was natürlich auch besonders interessant ist, was trägt denn die Genetik, was trägen die Gene zum Sexualverhalten oder allgemein zum Verhalten bei? Und ein interessantes Verhaltensmerkmal ist natürlich das Sexualverhalten. Und da nehmen wir jetzt mal nicht den Hund, der ist etwas schwieriger zu untersuchen, sondern die Maus. Und Mäusestämme werden ja auch seit über 100 Jahren gezüchtet. Und da gibt es solche, die genetisch einheitlich bestimmte Gene verloren haben durch das Experiment der Natur. Also es gibt sogenannte Deletionen, Stückverluste in einem bestimmten Genbereich, im HoxD-Gencluster. Und diese Maus hier, weibliche Maus, verhält sich nicht wie eine normale weibliche Maus. Die ist extrem sexuell aktiv im Verhältnis zur normalen weiblichen Maus. Ich möchte Ihnen das mal anhand eines kurzen Videos demonstrieren. Also erstmal das... Macht er nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe den Film vor 3 Stunden noch 150 Biologielehrern gezeigt und er hat das noch gemacht. Er macht es nicht. Er macht es nicht. Naja, also, was was gezeigt worden wäre im ersten Video, ist jetzt natürlich ein bisschen fleischlos, was ich Ihnen hier erzähle, ist das normale Sexualverhalten der weiblichen Maus. Sie lässt sich nach einem gewissen Paarungsritual von der männlichen Maus besprengen. Die männliche Maus reitet auf und paart sich mit der weiblichen Maus. Im Gegensatz dazu, wenn diese weibliche Maus diesen Stückverlust im Hox-D-Gen-Cluster hat, dann ist sie ungeheuer aggressiv. Sie jagt die männliche Maus im Käfig rum, ist so aggressiv, wenn der Mäuserich ihr nicht zugeneigt ist, dass sie ihm in die Hoden und in den Penis beißt und ihn sogar verstümmelt. Ja. Das heißt, wir sind also im Tiermodell jetzt gerade an den allerersten Anfängen zu verstehen, was die Genetik dann mit dem Verhalten, bestimmten Verhaltensmerkmalen zu tun hat. Und das soll nur ein gewisser Ausblick für die unmittelbare Zukunft sein. Was ich Ihnen darstellen wollte, ist, der Hund ist nicht nur der beste Freund des Menschen, sondern ist auch in der Forschung ein sehr, sehr wertvolles Tiermodell. Gerade in der Verhaltensforschung aufgrund der Tatsache, dass es so ein enges Verständnis zwischen Hund und Mensch gibt, wird er, und das wird von einigen Gruppen, auch in Deutschland, in Leipzig namentlich, beforscht als das Studienobjekt, auch um die genetischen Einflüsse für das menschliche Verhalten zu verstehen. So, meine Zeit ist um. Falls Sie Fragen haben, gerne, so viel Sie wollen. Vielen Dank.